Heute bei Das Gleiche in Grün, Yvonne Bonventre von BLG und Tobias Bono von ShipZero.
Wir gucken, was gibt es für Informationsquellen im Unternehmen, helfen bei der technischen Datenintegration und verwalten dann im Prinzip so eine Art Datenhub für jeden einzelnen Kunden, indem wir genau auf Transportlogistik-Thema zugeschnitten so eine Art kleines Data Warehouse, kann man sagen, vorhalten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Menschen, liebe Homo sapiens da draußen, es ist wieder soweit, eine weitere Folge Das Gleiche in Grün. Heute mit einem dynamischen Duo, mit einem Gespräch, worauf ich mich ganz besonders freue. Auf der einen Seite contentmäßig, ein Gebiet, wo ich mich persönlich jetzt nicht so gut auskenne. Also werde ich heute wieder sehr viel lernen. Und darüber hinaus wieder als Beweis dafür, wie Partnerschaften, Kollaborationen halt funktionieren können. Also liebe Leute da draußen, schon mal vorweg, baut die Ökosysteme auf. Moritz, wen haben wir heute zu Gast?
Ja, hallo Timo. Schön, dich zu sehen. Schön zu hören, dass du dich wieder mal besonders freust auf dieses Gespräch. Irgendwie höre ich das jedes Mal, aber es ist ja auch
ist es
ja
ist
auch
wahr.
So.
Es ist
genau. Wahr. Ich habe heute zwei Gesprächspartner mitgebracht, wie du schon gesagt hast, und zwar Yvonne Bonventre von BLG und Tobias Bonhoff von ShipZero. Und üblicherweise verschwende ich ja relativ viel Zeit am Anfang darauf, LinkedIn vorzulesen, den Lebenslauf mit allen Stationen, Erfahrungen und so weiter, ersparen wir uns heute, einfach aus Zeitgründen. Und Tobias und Yvonne können sich gleich selbst kurz vorstellen mit dem Schwerpunkt auf den Dingen, die ihr wichtig findet. Ich habe aber zwei Zitate rausgesucht von den beiden aus Interviews, die sie früher mal gegeben haben. Die zusammen geben gut so den die Stoßrichtung des Podcasts heute vor. Denn Yvonne hat in einem Gespräch mit einer Journalistin mal gesagt, wir können nicht ewig warten, so, und meinte damit den Kontext von, also bis die neue Zaubertechnologie da ist, davor muss man halt auch schon mal angefangen haben. Und Tobias sagt zumindest auf der Website, sagt er zumindest, we believe that climate action can only be achieved together. Und das beides zusammen heißt also, wir gucken uns mal heute ein Projekt an, das schon existiert und das jetzt schon Ergebnisse bringen kann und was eben nicht von einem Menschen oder einer Firma alleine gestemmt ist, sondern zusammen. Also, lange Rede. Erstmal hallo Tobias, hallo Yvonne, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, freut mich.
So, und dann fangen wir doch kurz an, als herausfordernde Aufgabe zu beginnen, euch jeweils selbst kurz vorzustellen, vielleicht kurz mit dem Firmenhintergrund und was ihr eigentlich macht. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit Yvonne an.
Ja, klar, mache ich gerne. Ja, Yvonne Bonventre, Leitung Nachhaltigkeit bei BLG Logistics, einem Logistikdienstleister, der in verschiedenen Sparten unterwegs ist, sowohl die Transportlogistik, Automobillogistik, Kontraktlogistik, also viel Bewegung mit da drin. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren dort im Unternehmen im Aufbau der Nachhaltigkeitsabteilung beteiligt gewesen und konnte so mitverfolgen, wie das ganze Thema immer weiter gewachsen ist, auch immer tiefer in unsere Strukturen gelangt ist. Ein Teil davon ist natürlich auch die CO2-Bilanz. Auch wenn Nachhaltigkeit alle 3 Säulen umfasst, ist natürlich das Klimathema auch bei uns ein sehr wichtiges, und das versuchen wir voranzutreiben und Transparenz reinzubringen und Reduktion zu schaffen. So mal ganz kurz zu mir.
Sehr gut. Erste Aufgabe erfolgreich bestanden. Tobias, kein Druck, aber mal gucken, wie gut du das hinkriegst.
Ja, ich gucke mal, ob ich das matchen kann. Genau, Tobias Bonhoff. Ich bin einer von 2 Gründern und Geschäftsführer von ShipZero. Wir sind ein Hamburger Datenunternehmen, das sich spezialisiert hat auf den Bereich Transport und Logistik. Und da bieten wir einen Service an, der ja im Prinzip Unternehmen wie der BLG, Transporteinkäufern, aber eben auch operativen Transportunternehmen das Leben im Bereich Emissionsdatenmanagement vereinfachen soll. Ultimativ ist unser Ziel natürlich, einen Teil dazu beizutragen, die Branche zu dekarbonisieren, das heißt, die richtigen Maßnahmen zu finden und auch bewerten zu können, datenseitig. Und dazu gilt es natürlich, ein ganzes Portfolio an Themen abzudecken, nämlich einerseits die Integration auf einer technischen Seite, also einem Datenhub, und aber das Ganze auch zu begleiten, nicht nur zu berechnen, sondern dann auch tatsächlich mitzubegleiten, in konkreten Projekten nachzuweisen, was wurde an Einsparung über verschiedene Maßnahmen dann auch erzielt. Das ist im Prinzip das, worauf wir uns fokussieren.
Okay. Sehr gut. Und wir wollen heute über euer gemeinsames Projekt quasi sprechen, was genau in diese Richtung geht. Und vielleicht kann Yvonne, vielleicht kannst du zu Beginn einmal umreißen, Als ihr euch entschieden habt, mit Ship Zero zu arbeiten, wo wart ihr da? Denn ihr habt ja nicht dann angefangen, euch mit dem Thema zu befassen, sondern ja, wie wir gehört haben, schon länger, als es Ship Zero ja gibt. Wo standet ihr und warum habt ihr euch entschieden, mit einem externen Partner das weiterzuentwickeln?
Ja, da muss ich vielleicht so ein ganz bisschen ausholen. Wir haben uns nach der Erstellung der CO2-Bilanz natürlich auch ein Klimaschutzziel gesetzt. Und dieses, also eigentlich inzwischen schon das zweite Ziel. Und dieses Ziel umfasst Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Also wir schauen genauso innerhalb des Unternehmens, was stoßen wir selber aus, was stößt unsere Flotte aus, was machen die Logistikimmobilien an Beleuchtung und Heizung, was wir alles dort verbrauchen. Was kommt dabei zusammen? Aber wir schauen auch in unsere Kette, in unsere Lieferkette. Und haben hier ebenso ein Reduktionsziel. Und wenn wir da hinschauen, gucken wir zum einen auf unsere Beteiligung, aber auch so etwas wie mitarbeitende Mobilität und eben unsere Subunternehmen, die dann für uns auch Transportdienstleistungen durchführen. Und jetzt versuchen wir uns auf allen Wegen zu verbessern und unsere erstmal die CO2-Emissionen auch zu messen, damit wir überhaupt nachweisen können, dass wir das reduzieren. Und das geht bei der eigenen Flotte immer noch relativ gut. Dort haben wir dann unsere Verbrauchsdaten, die wir anzapfen können. Aber wir wollen ja eben auch in die Lieferkette schauen und bei unseren Subdienstleistern reinschauen. Und hier ist dann zunehmend die Schwierigkeit, wie erfasse ich die Daten? Ich kann natürlich aufwendig denen irgendwelche Excel-Listen schicken, die sie mir dann ausfüllen, was sie hoffentlich tun und hoffentlich auch korrekt tun. Braucht dann jemanden im Unternehmen, der das auch wieder kann und bewerten kann und ausrechnen kann. Das Ganze ist aber auch nicht irgendwo akkreditiert oder geprüft. Das heißt, da haben wir einfach gesagt, das müssen wir verbessern, das wollen wir digitalisieren, da wollen wir mehr Sicherheit reinhaben, da wollen wir vielleicht auch nachweisen können, dass es nach einem gewissen Standard erfolgt. Und so sind wir dann haben wir uns auf die Suche gemacht, erstmal so auch speziell für diesen Bereich jemanden zu finden, der uns da unterstützen kann.
Und auf der zeitlichen Schiene ist die BLG schon, weiß ich nicht, seit 25 Jahren schon darauf geeicht, nachhaltig zu denken. Und seit wann seid ihr da in der Professionalität der Datenerfassung unterwegs, dass man das so zeitlich einordnen kann?
Also sowas wie Green Logistics diese Themen gab es immer schon mal. Umweltberichte gab es schon lange, aber 2012 ist eigentlich so der Startschuss gewesen mit der Gründung der Nachhaltigkeitsabteilung, dass man wirklich gesagt hat, das ist uns jetzt eine Stabsstelle wert, wir wollen da den Fokus legen. Das kommt sicherlich vielleicht auch aus der Bankenrichtung, die da mal nachgefragt haben. Aber das wurde dann bei uns zum Glück recht früh erkannt, dass man da auch eine Ressource zu aufbaut. Und das heißt, wir haben dann auch in dem Jahr das erste Mal die CO2-Bilanz erstellt, also die Daten versucht zu sammeln. Und das über die Jahre immer verfeinert. Wir hatten ein erstes Ziel bis 2020. Das war dann aber noch ein relatives Ziel, also gemessen am Umsatz. Und für unser zweites Ziel haben wir dann gesagt, okay, das hilft uns auch nicht oder beziehungsweise hilft das der Welt nicht, wenn wir das relativ bemessen, sondern wir müssen einfach absolut einsparen. Und da haben wir uns dann das neue Ziel gesetzt und dafür ist die Basis jetzt 2018. Das heißt, da ist eigentlich der Weg gewesen und ich glaube, in 2021 haben wir dann gesagt, so jetzt wollen wir da mal ein bisschen genauer in Scope 3 auch reinschauen und haben dann Ende 2021 mit diesem Projekt begonnen.
Perfekte Überleitung zu Tobias. Tobias, mach uns doch mal, aber möglichst konkret, den Pitch, was eure Lösung ist und was sie kann. Und mit konkret meine ich also wirklich aus Sicht des einkaufenden Unternehmens dann quasi ganz praktisch, wie sieht das aus und was kann ich damit machen?
Genau, ich glaube, der allerwichtigste Punkt oder Grundgedanke von dem, was wir als Service eben anbieten, ist zu sagen, es gibt die Bestrebung, die Yvonne ja auch gerade beschrieben hat, in natürlich vielen Unternehmen und es gibt Personen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das eigentliche Ziel oder der eigentliche Wert darin liegt ja zu sagen, okay, wo können wir konkret dekarbonisieren? Also wo habe ich die Möglichkeit, Stellschrauben zu finden und auch zu drehen und meine Zeit da auch drauf zu verwenden. Und was wir halt beobachtet haben, ist, dass die meisten Leute leider damit beschäftigt sind, Daten irgendwo herzusuchen, zusammenzusammeln und in großen Excel-Tapeten aufzubereiten und damit eigentlich den Großteil ihrer Nachhaltigkeitsposition ausfüllen müssen, gezwungenermaßen, bevor überhaupt irgendwas passiert. Also das ist ja alles vorbereitender Schritt. Und unsere Lösung ganz konkret richtet sich eben dahingehend zu sagen, okay, nicht jedes Unternehmen muss diese ganze Datenstandardisierung, Integration verschiedenster Systeme, in denen relevante Informationen liegen, natürlich auch die Berechnung, wobei das ist nur ein Teil des Ganzen, das am Ende zu berechnen. Und dann die Auswertung, muss das Rad da komplett neu erfinden, sondern es macht ja sehr viel Sinn zu sagen, ich gehe da wie bei einer Buchhaltungssoftware oder bei einer Controlling-Software auch auf einen externen Dienstleister zu, die darauf spezialisiert sind, die sich mit der fachlichen Materie auch auskennen und die mir das einfach abnehmen. So, und das ist im Prinzip das, was wir mit ChipZero machen. Wir gucken, was gibt es für Informationsquellen im Unternehmen, helfen bei der technischen Datenintegration und verwalten dann im Prinzip so eine Art Datenhub für jeden einzelnen Kunden, indem wir genau auf dieses Transportlogistik-Thema zugeschnitten so eine Art kleines, ja, Data Warehouse kann man sagen, vorhalten, aus dem dann auch Kunden individuell entsprechend Auswertungen gezogen werden kann. Und die gibt es natürlich einerseits standardisiert und andererseits können wir da natürlich auch dann so ein bisschen in die Individualisierung gehen. Das kann der Kunde aber dann auch selbst natürlich weiterentwickeln und machen. Das heißt, Daten fließen in die eine wie in die andere Richtung. Da sind wir komplett offen. Nur das vielleicht sogar als paketierte Lösung beschrieben. Wir wollen Zeit rausnehmen, die sinnvoller allokiert werden kann in, was kann ich eigentlich tatsächlich tun? Und da wollen wir natürlich datenseitig dann auch hinleuchten, zu sagen, hey, das ist aus der Auswertung jetzt rausgekommen. Und dann gehen unsere Kunden quasi wie die BLG weiter und los und starten überhaupt erst mit der Arbeit in der Nachhaltigkeit.
Okay, das heißt, ihr habt ein Standardmodul quasi, das dann immer situationsspezifisch da eingelinkt wird, wo im partnernden Unternehmen quasi die relevanten Daten vorhanden sind. Ist das richtig zusammengefasst?
Genau, also im Prinzip kann man sagen, es gibt natürlich typischerweise ein Transportmanagementsystem, in dem wesentliche Informationen vorgehalten sind. Es gibt aber in vielen Unternehmen natürlich auch mehrere, die dann für spezifische Zwecke eingesetzt werden. Es gibt möglicherweise Stammdaten, die auch noch aus anderen Systemen kommen. Und vor allen Dingen ist ja der Punkt, den Yvonne auch gerade schon genannt hatte, jetzt im Falle von der BLG, nicht alle Informationen sind intern in der BLG vorhanden, sondern einige sind natürlich auch nur bei Transportpartnern und mit deren Einwilligung dann dort zu integrieren. Und das ist sozusagen der Teil, den wir dann übernehmen, diese Daten zusammenzuziehen, eben auch außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen. Und dann bauen wir im Prinzip ein kleines Datenmapping auf, dass das quasi übersetzt auf unser Standardmodul, so wie du es beschrieben hast.
Wenn ich da ganz direkt einhake, das war nämlich auch wirklich ein Punkt, der für uns ganz wichtig war, dieses Aufsammeln der Daten bei den Fremden. Das ist genau so ein ganz heikler Punkt, da, wenn wir als Unternehmen kommen und nach Realdaten bei den Subunternehmern fragen, das ist ja kein Datenvolumen, was sie uns gerne geben, weil damit machen sie ihre Preise. Das ist wirklich ein Riesengewinn, dass wir so eine gesicherte Datenübertragung haben, ohne dass wir überhaupt da reingucken können. Also wir bekommen diese Daten nicht. Das heißt, der Subunternehmer muss gar keine Angst haben, dass wir das auswerten und ihn damit challengen, sondern wir haben einfach die Sicherheit, dass ja da auch die Telematikdaten einfach angebunden werden. Der hat keinen Aufwand damit. Also das war wirklich auch ein Faktor, der uns da sehr überzeugt hat.
Ich will das jetzt nochmal highlighten, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, ChipZero gewährleistet im Grunde genommen, dass Fremddaten angedockt werden können, um sie dann halt auszuwerten, aber nicht in einem Kontext, dass die Daten voll transparent zur Verfügung stehen, sondern eben die wichtigen Daten da rausgezogen werden, damit ihr jetzt BLG-seitig dann damit arbeiten könnt, was die Scope-3-Emission halt bedeutet.
Genau.
Ist das richtig?
Ja. Genau.
Okay, jetzt hat Yvonne eben schon ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich Realdaten. Und ich tue jetzt mal ganz naiv, das ist ja was, mit dem ich durchaus befasse, aber warum brauche ich denn Realdaten von den Subcontractern? Wenn ich doch weiß, der fährt von da nach da, dann kann ich doch auch eine Daumenrechnung machen und mir das selbst ausrechnen. Tobias, was sagst du dazu?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Also die einfache Antwort ist natürlich die Präzision. Das heißt, wenn ich etwas optimieren möchte, ein System, oder ich weiß, ich möchte letztendlich fossile Energie da rausnehmen, muss ich natürlich so genau wie möglich wissen, wie viel denn überhaupt eingesetzt wird. Und jetzt ist die große Frage, wie kann ich das erfassen? Und wenn ich ganz kurz da vielleicht ausholen kann, dann kann ich einmal sozusagen erklären, was eigentlich unter diesem großen Wort Emissionsfaktoren verstanden wird oder verstanden werden kann, weil das ist eine der zentralsten Dinge, glaube ich, die man verstehen muss, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und es wird viel über einen Kamm geschert oder durcheinander geworfen. Es gibt fairerweise auch keine ganz kristallklare Definition, was es natürlich uns auch schwierig macht. Deswegen Disclaimer hier, das ist sozusagen die Lesart, wie wir das ganze Thema verstehen, die sich aber auch natürlich mit den wichtigsten Organisationen, die sich damit beschäftigen, deckt. Es gibt ganz einfach und simpel angefangen kostenbasierte Emissionsfaktoren. Da nehme ich also die Frachtrate an und multipliziere die mit einem Faktor aus der Literatur und komme dann zu einem Ergebnis. Das hat aus meiner Sicht so ein Stück weit einen astrologischen Ansatz, weil das ist sehr, sehr variabel und damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Deswegen gilt auch das, was die Standards definieren, diesen Ansatz möglichst gar nicht zu wählen für die Logistik, weil ich zumindest ja irgendwie eine Art von Relation bilden können muss, wenn ich mich mit dem Thema Logistik auseinandersetze, also von wo nach wo geht irgendwas. Und dann bin ich eigentlich in der zweiten Stufe der aktivitätsbasierten Emissionsfaktoren. Und da kann man ein wahnsinnig großes Spektrum rein definieren. Das heißt, wir gehen da von einer Modellannahme aus. Modell heißt immer irgendwie ein etwas vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Und das kann ich jetzt wie so eine Ziehharmonika im Prinzip definieren. Der einfachste Weg ist, ich habe zwei Punkte, die irgendwie zwischen denen eine Logistikaktivität stattfindet. Ich ziehe da eine gerade Linie durch, also Luftliniendistanz, multipliziere das mit dem Transportgewicht, das ich transportieren möchte, und multipliziere das wiederum mit einem Durchschnittsfaktor, in den viele, viele Dinge hinein interpretiert sind. Und wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann ist das natürlich eine relativ große Blackbox. Jetzt kann ich aber reingehen und in diesen letzten Teil sozusagen kann ich reingehen und kann das wie so eine Ziehharmonika aufziehen und sagen, okay, ich setze da jetzt ganz, ganz viele Annahmen ein, die ich dann doch wieder kenne oder aus Daten habe. Das kann dann das Fahrzeug sein, der Fahrzeugtyp, die Euronorm. Das kann aber auch eine durchschnittliche Geschwindigkeit beispielsweise im maritimen Verkehr sein. Das kann der Beladungsgrad sein, das kann das Verhältnis zwischen geladenen Kilometern und Leerkilometern sein. Da gibt es also ein ganzes Spektrum von Parametern, die man sozusagen setzen kann. Das ist auch dann ein Ansatz, den wir da verfolgen, dieses Spektrum so weit wie möglich auszuschöpfen, um dann so nah wie möglich an die Realität ranzukommen. Und jetzt der letzte Punkt, und dann komme ich auch zum Ende. Die Realität am besten abgreifen tut man natürlich, wenn man direkt auf die Primärenergie geht. Also wenn ich genau weiß, wie viel fossile Energie wurde denn tatsächlich verbrannt bei der Fortbewegung, da kann ich dann chemisch-physikalisch im Prinzip sagen, da kommt dieser Betrag oder diese Anzahl von Treibhausgasen werden da freigesetzt. Und das ist dann der belastbarste Punkt, den ich eigentlich haben kann. Und unser Ansatz und Versuch auch gemeinsam mit der BLG ist natürlich dieses Verhältnis möglichst stark in Richtung der Primärenergie zu verlagern, wissend, dass das auch nicht wahrscheinlich 100% abdecken wird, aber dann zumindest aus dem, was man da gelernt hat oder erfährt, diese restliche Ziehharmonika so weit aufzufüllen, dass wir da halt deutlich besser in der Annahmequalität werden und dann ein Mix aus Primärdaten und Modelldaten haben, die aber auf dem höchstmöglichen Qualitätslevel sind. Das war jetzt sehr umfassend, aber ich hoffe, das war verständlich erklärt.
Okay, prima. Und Yvonne, ihr habt, also jetzt Tobias stellt jetzt quasi mit ShipZero auch ja als durch die Rolle als unabhängiger Dritter, der dann vielleicht so Trusted Party für die Subcontractor ist, ermöglicht also eine vernünftig aufbereitete, möglichst präzise Datengrundlage. Und dann, wofür nutzt ihr das oder was seht ihr da? Weil ihr habt ja das, also Tobias ist ja keine NGO, sondern kostet ja, nehme ich an, auch Geld. Und dann erhofft ihr euch ja da was von, außer Zeitersparnis bei der Erfassung. Also wie geht das dann weiter?
Ja, also neben wirklich Zeitersparnis, einer Systematisierung, einer Digitalisierung, die allein schon auf der Hand liegt, die Vorteile, haben wir da natürlich dann auch einen guten Stand in Richtung Kunde. Also wir können gesichert sagen, das ist akkreditiert, das haben wir nach dem Standard bemessen, und das haben wir nicht nur nach der simpelsten Möglichkeit des Standards bemessen, sondern immer mit dem höchstmöglichen Qualität. Und das merkt man schon, dass bei den Anfragen der Kunden da der Detailgrad der Nachfragen auch sehr viel tiefer wird und man so auch punkten kann, wenn man weiß, wovon man redet und wenn man gesicherte Daten liefern kann. Also wir können die Aussagen qualitativ hochwertiger beantworten. Wir können auch, wenn alles sicher und gut angebunden ist, einfach mal anfangen, Alternativen zu rechnen. Wir können das Modell dann ja auch benutzen. Was passiert denn, wenn ich da jetzt mal ein E-Fahrzeug für den gleichen Transport einsetzen würde? Also das ist dann die Spielerei genau da, wo wir hinkommen wollen. Darum ist es sicherlich auch sinnvoll, nicht nur einen kleinen Bereich abzudecken, sondern einen Großteil der eigenen Flotte vielleicht auch noch damit reinzupacken, damit man ja, wie vorhin schon Tobias auch gesagt hat, jetzt mal möglichst schnell zu den Maßnahmen kommt und sich nicht einfach nur immer mit der Erfassung beschäftigt. Aber nochmal kurz zurück zu diesem Problem, was man alles eingeben kann, von Default-Werten über dann die aktivitätsbasierten. Das ist, also da sehe ich immer noch ein relativ großes Problem oder relativ große Lücke. Jetzt gibt es einen Standard, den man erfüllen soll, aber der Standard lässt noch so viel offene Fragen. Und man sieht es auch, wenn man sich mit anderen unterhält und mal abgleicht, da sind noch ganz viel, da ist noch ein großer Weg zu gehen, bis wir da wirklich eine einheitliche Erfassung schaffen. Und das ist auf der Logistikdienstleisterseite so, aber das ist auch bei den Verladern so. Die sind auch unsicher, was sie bekommen, was sie fragen sollen. Also daran zu arbeiten, ist auch, glaube ich, wichtig. Und wenn alle einfach erstmal den Ansatz haben, wir wollen mit der höchsten Qualität uns dort reinbegeben, dann können wir da auch einen Mehrwert schaffen und auch wirklich gesicherte Daten für alle liefern.
Kurze Frage, darauf aufbauend, zwar ein etwas anderes Thema, aber zielt auch Standard ab. Tobias, die Übertragung der Daten von Seiten der Dienstleister, geschieht das manuell über eine Plattform? Ist das eine CSV-Datei, die eingelesen wird? Bietet ihr eine API an oder was auch immer? Wie kommen die Daten bei euch ins System halt rein?
Fax hoffentlich. Ja.
Also digital sollte es idealerweise sein. Ansonsten sind wir natürlich auch daran interessiert, ein Spektrum anzubieten. Idealerweise passiert das schnittstellenbasiert, ganz klar über eine API. So haben wir es auch bei der BLG implementiert. Aber es gibt durchaus natürlich auch die Möglichkeit, das über einen Upload zur Verfügung zu stellen, einfach damit man da keine Barriere hat aus zeitlicher Sicht, erstmal ein größeres IT-Projekt zu machen. Aber grundsätzlich ist es das Bestreben, natürlich das so weit automatisiert aufzusetzen und vor allen Dingen unser Ansatz oder unser Gedanke dahinter halt auch nicht, dann einfach nur dem Kunden die Möglichkeit zu geben, alles Mögliche einzugeben, womit man sich dann wiederum sehr lange beschäftigen muss oder sehr viele Fehler produzieren kann, sondern dass das halt automatisiert läuft und dass es auch von uns quasi gewartet oder übersehen wird, damit wir auch diese Compliance-Komponente überhaupt leisten können. Weil das ist natürlich wichtig, wir müssen den Prozess nachvollziehen und um da auch verlässliche Aussagen zu treffen, müssen wir auch verstehen, wo kommen diese Daten her, weil überall da, wo dann angefangen wird, was zu verändern, können ja auch Fehler entstehen.
Yvonne, du bist ja, also dein Nachhaltigkeitsexpertinnenblick geht ja deutlich über die BLG hinaus. Zum Beispiel weiß ich, dass du Mitglied des Themenkreises Nachhaltigkeit EBVL bist. Und da wird ja sowas sicher auch diskutiert. Wie, aus deiner Einschätzung jetzt, wie verbreitet ist das denn schon, jetzt mal über die Industrie geguckt und über Dienstleister zu Versendern und so weiter, dass man sich wirklich viel Gedanken macht darüber, möglichst richtige, genaue Daten zu erfassen? Und wie verbreitet ist noch der, ja, also das mit den Kostensätzen, Tobias, das war mir tatsächlich neu, da bin ich total erschüttert, da muss ich meine Vorlesungsfolien nochmal ergänzen, nach unten nochmal abgrenzen. Aber also da hoffen wir mal, das passiert sowieso selten, aber wie sind alle so genau wie BRG und Ship Zero oder seid ihr eher weiter vorne?
Also ich glaube, die Bandbreite ist wirklich immens. Das ist beschäftigen, also die Menschen, die sich bei uns im Themenkreis beschäftigen, sind natürlich daran interessiert. Also die haben das auf dem Schirm. Aber man muss natürlich auch wirklich immer den Kosten-Nutzen abwägen. Also was muss ich nachher mit den Daten machen? Wo muss ich sie reporten? Ist das ein Wert, den ich irgendwie, wo auch mein Unternehmen überhaupt einen Hebel hat zur Reduktion? Das muss ich natürlich irgendwie anschauen. Aber die Tendenz geht dahin. Wir müssen auch das für diverse Fragebögen oder für die EU-Taxonomie wird es wichtig werden, dass wir diese Werte haben. Und beschäftigt sind ganz viele damit. Und darum haben wir auch im Themenkreis unter anderem da wirklich eine Arbeitsgruppe dazu, zur CO2-Berechnung im Transport, um sich dann auch mal zu unterhalten, was sagen die Logistikdienstleister, was sagen aber auch die Verlader. Also Was muss ich fragen? Welche Antworten kriege ich? Kann man da irgendwie ein Ampelsystem einbauen, damit man überhaupt weiß, was die Antwort ist? Weil nachher steht da eine Zahl und da steht nicht mehr dahinter, was ich reingegeben habe. Und ich glaube, da herrscht im Moment einfach noch ganz viel Unruhe und Unwissenheit in der Branche, wo da der Standard ist. Also ich hoffe, ich glaube, wir sind da frühzeitig eingestiegen und sind da weit vorne mit dabei. Aber ich habe auch das Gefühl, wir können auch ein paar Leute mitziehen. Und aber wirklich das Bewusstsein erstmal zu schaffen dafür, ist auch noch eine Aufgabe.
Jetzt laufe ich wahrscheinlich Gefahr, mit der nächsten Frage so ein bisschen die Klischeekeule zu schwingen. Ihr seid ja sehr unterschiedlich als Unternehmen. Also BRG hat, glaube ich, 12.000 Mitarbeiter. Tobias hat 23 ungefähr. Also auf der Website sind es noch 21. Also man kann sie alle noch durchzählen in kurzer
Ja, es
Zeit.
werden täglich mehr, aber so grob.
Okay.
Aber ich habe auch nicht die 12.000, ich habe
Das
auch
stimmt
vier.
natürlich. Das stimmt. Okay. Aber das sieht man ja auch, also ne, eure E-Mail-Adressen, bei dem einen ist es der Vorname, bei dem anderen Vorname, Punkt, Nachname. Das sind ja schon unterschiedliche Arbeitskulturen einfach. Und wenn man jetzt, würde ich annehmen, und in so einem Projekt, wie funktioniert das zusammen? Ist das so, wie ich es mir vorstelle, dass da unterschiedliche Arbeitsmodi aufeinandertreffen und man sich so ein bisschen angleichen muss? Oder ist das nur ein doofes Klischee? Hast du überhaupt einen Kicker, Tobias? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Verdammt.
Ja, also ich glaube, in dem, im Projekt selbst auf unserer Arbeitsebene haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz tolles, produktives Vorankommen gehabt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, selbstverständlich sind wir in einer Konzernstruktur. Also da fängt es an bei einem Non-Disclosure Agreement, was man erstmal abschließen muss, was nochmal 2 Wochen braucht, bis es unterschrieben ist. Dann haben wir das Ganze über ein 100-Tage-Projekt gestartet. Also das heißt, wir sind mit einer Art Inno-Projekt losgezogen, wo wir sagen, wir verproben das Ganze mal 100 Tage. Wir schauen uns das an, was würde es bedeuten, was für Schnittstellen brauchen wir überhaupt, um dann hinterher zu entscheiden, implementieren wir das Ganze. Ich würde sagen, das ist eigentlich noch eine recht innovative Methode und jetzt nicht unbedingt dem 1877 eingesessenen Logistikdienstleister, den man da durchblicken sieht. Und dann ist es halt auch in die Umsetzung gekommen bei dem ersten. Also da haben wir eigentlich das ist ganz gut gelaufen, ganz, ganz zügig gelaufen. Nichtsdestotrotz gab es häufig natürlich auch Punkte, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt müssen wir noch andere Abteilungen einbinden. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist immer auf großes Interesse gestoßen, weil die eher das Gefühl hatten, wir helfen, als dass wir etwas wollen. Ja, vielleicht Tobias aus deiner Sicht, das hätte bestimmt an der einen oder anderen Stelle schneller gehen können.
Ja, also ich kann das nur zurückgeben. Die Zusammenarbeit ist, glaube ich, sehr, sehr gut, auch weil Yvonne und ihr Team halt in der Materie sehr fachlich sehr gut drinstecken und da halt einfach klar ist, wo die Reise hingehen soll. Klar ist es so, dass in einem großen Unternehmen Prozesse dann länger dauern. Da kommt die BLG wahrscheinlich eher über gutes Stellungsspiel als über hohe Geschwindigkeit, wenn ich das so formulieren kann. Aber am Ende des Tages kommt es ja darauf an, wo man dann steht und ob ich das halt sehr, sehr früh antizipiert habe und mich schon mal auf den Weg gemacht habe oder ob ich dann im Raketensport sozusagen da nochmal hinkomme, ist eigentlich zweitrangig. Von daher, genau. Klar ist es natürlich eine etwas andere Herangehensweise, als wir die haben. Das wäre auch, glaube ich, wenn man das jetzt einfach nur austauschen würde, würden beide Unternehmen nicht mehr funktionieren. Von daher muss man sich halt ein bisschen anpassen, aber dann funktioniert es, glaube ich, sehr gut.
Ist das denn so, nochmal zurückkommen auf die Kulturfrage? Ich weiß, junge Startups und Konzernstrukturen haben sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber dieser kollaborative Ansatz, auch gemeinsam zu lernen, ich gehe mal davon aus, Tobias, die Frage an dich, dass auch Ship Zero natürlich eine Menge lernt, wenn sie mit der BLG und anderen natürlich auch zusammenarbeitet, ne? Wenn aus der Praxis halt, kommt auch aus der Praxis, aber wenn eben die Konzernstrukturen quasi auf eure Plattform treffen mit den Schwierigkeiten, die da einhergehen. Also das kann von ganz einfachen Themen sein, wie beispielsweise Infrastruktur, also IT-Infrastruktur, wo Sachen geklärt werden müssen, als aber eben auch dann eben die Datenerhebung als solches. Ihr seid da höchstwahrscheinlich, das ist eigentlich so die Frage, in einem kollaborativen Ansatz vorweggegangen.
Definitiv. Und anders geht das auch überhaupt gar nicht, weil tatsächlich gibt es ja so ein bisschen Übergabepunkte. Also es gibt sicherlich Kompetenzen, in denen wir sehr gut sind und der BLG weiterhelfen können und andere Punkte, wo es genau andersrum dann auch funktionieren kann. Und es kommt immer darauf an, dass man sich auf einer guten fachlichen Ebene austauschen kann. Also ein ganz konkretes Beispiel ist natürlich, wir müssen irgendwie Informationen über Transporte abrufen und deren Vollständigkeit alleine mal, um zu wissen, das war jetzt wirklich alles, was wir erfassen wollten. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge in der Logistik, wie Stornos natürlich, wie irgendwelche Buchungen, die gar keine physischen Transporte sind, sondern beispielsweise nur eine Verzollung oder so, bis hin zu anderen Systemen, die es vielleicht noch irgendwo gibt. Das muss natürlich alles einmal gemeinsam abgeklopft werden, weil das können wir von außen gar nicht beurteilen. Das heißt, da müssen sozusagen beide Parteien auch ineinander greifen, damit man überhaupt diesen ganzen Wert dann auch heben kann. Und deswegen ist es essentiell, dass man da eine gute Basis hat und sich auf der Ebene auch verständigen kann. Und da hatten wir immer ein sehr, sehr gutes, auch zügiges Kommunikationsverhältnis. Klar gibt es dann irgendwie Abhängigkeiten, die länger dauern. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass beide Parteien wissen, woran sie da sind und dass sie dann nicht den Faden verlieren. Ich glaube, das ist so der, aus meiner Erfahrung jedenfalls auch aus früheren Tätigkeiten, der größte Abbruchpunkt in der Zusammenarbeit Konzern-Startup. Wenn eine Partei dann so frustriert ist, entweder über die eigene Langsamkeit oder über die Langsamkeit eines anderen oder über Prozesse, Strukturen, wie auch immer, dass es dann halt abbricht. Und das haben wir hier auf jeden Fall nicht.
Ich habe es am Anfang ja als Projekt bezeichnet und eigentlich ist es ja falsch, oder? Es ist ja also natürlich etwas, was man mal startet und wahrscheinlich am Anfang auch mal effortmäßig jenseits aller Abstimmungen und so, aber einfach viel Aufwand am Anfang ist, um die Basis mal zu schaffen. Aber dann verstehe ich es schon richtig, dass man sich ja letztlich in den Auswertungen und Datenqualität und so immer weiter verbessern kann und einfach vielleicht auch Dinge, also ich würde mal annehmen, man kann ja auch mit einer 80% Lösung anfangen und die 20 dann im Laufe der Zeit noch oder je nachdem, wie weit man da so gehen will, dann rein. Und ist das richtig wahrgenommen?
Ja, ich denke, man kann, also tiefer gehen kann man immer. Man kann da jeden einzelnen Transport nochmal wieder genau unter die Lupe nehmen und das hat wirklich, ja, es hat nur als Projekt gestartet, um eben auszusuchen, ist es die Software, lohnt es sich, die zu implementieren. Aber jetzt ist die fest drin und es geht eher darum, mehr Bereiche noch da rein zu packen, dass wir nachher möglichst auch nicht nur die Straßentransporte da drin haben, sondern auch vielleicht die Railtransporte noch damit abbilden können, um dann eben auch das ganze Multimodale wieder zu sehen. Das hat nichts mehr mit Projekt zu tun. Das ist einfach eine feste Software, die im Einsatz ist und die in den nächsten Jahren sicherlich noch viel mehr Relevanz gewinnen wird.
Jetzt haben wir viel über euer gemeinsames Vorhaben gesprochen und das war super interessant. Wir möchten aber auch die Chance nutzen, noch so zwei, drei Themen zu besprechen, die wir so schon ein bisschen länger im Kopf haben und einfach, weil wir jetzt zwei sehr kompetente Gesprächspartner hier haben, die mal auspacken. Wir beobachten was über die mittlerweile 14 Folgen, die wir uns hier mit Leuten unterhalten, die wir ja alle einladen, weil wir sie irgendwie kennengelernt haben und gerne weiter mit ihnen sprechen wollten. Und das sind in den seltensten Fällen Logistiker, die sich mit Nachhaltigkeit in Logistik befassen. Also wir können ja einmal transparent, weil ich habe natürlich trotzdem bei LinkedIn geguckt. Yvonne ist Biologin mit Schwerpunkt Humangenetik und Tobias hat Geografie studiert im Bachelor. Und danach was ein bisschen näher ist, aber das lassen wir jetzt mal der Storyline wegen weg. Also ihr seid keine originären Logistiker oder Yvonne Logistikerin. Das ist so ein Muster, was wir sehen. Ist das Zufall? Ist das vielleicht sogar Notwendigkeit, dass quasi viele Impulse und Perspektiven von außen kommen? Habt ihr dazu eine Idee?
Also ich glaube, eine Notwendigkeit ist es wahrscheinlich nicht, aber hilfreich ist es, glaube ich, schon. Also ich bin eigentlich ein Freund von nicht so ganz geradlinigen Lebensläufen, weil man dann merkt, die Leute können auch über den Tellerrand gucken. So eine gewisse naturwissenschaftliche Ausbildung in irgendeiner Weise hilft, glaube ich, schon. Lange ist die Nachhaltigkeit auf die grüne Nachhaltigkeit, auf die ökologische Nachhaltigkeit forciert worden. Darum kommt es, glaube ich, so ein bisschen daher. Wenn ich jetzt sage, warum ich in der Logistik gelandet bin, also da, ich hatte da wirklich gar nichts mehr zu tun. Also es war überhaupt nicht auf meinem Fokus, auf meinem Radar. Aber ich hatte damals dann die Möglichkeit, in unterschiedliche Unternehmen reinzuschnuppern mit einem weiterführenden Studium, was dann eben eher in die Richtung Nachhaltigkeit ging. Und war dann mit Überlegen, gehe ich eher in Richtung kleines Ingenieurbüro, vielleicht Windtechnik oder so etwas. Oder ich hatte das Angebot, bei der BLG das zu machen und habe dann überlegt, Autos interessieren mich auch nicht, ich fahre nur Fahrrad. Aber ist das nicht der größere Hebel? Also ist das nicht, wenn ich da im Bereich Nachhaltigkeit mitwirken kann, ist das nicht vielleicht viel wichtiger, die darauf zu bringen, etwas zu ändern, als ein Unternehmen, was schon so weit ist? Also das war so ein bisschen mein mein Beweggrund.
Und Tobias, wieso bist du in diesem Podcast gelandet? Und ich meine nicht operativ, sondern auf der Metaebene.
Also genau, wie ich dazu gekommen bin, ist eine sehr, sehr gute Frage. Mein Interesse ist, glaube ich, sehr stark ausgeprägt an Transformationsprozessen. Und da ja habe ich sicherlich auch ein bisschen Erfahrung aus anderen Industrien sammeln dürfen im Bereich Digitalisierung und letztlich natürlich auch der Nachhaltigkeitsgedanke, der da antreibt. Und dann kommt man, wenn man die beiden Dinge mal zusammenpackt und überlegt, wo man da noch einen relativ großen Hebel hat, relativ schnell bei der Logistik raus. Sicherlich gibt es auch noch andere Bereiche, aber die hat mich dann doch immer fasziniert und ja, so ein bisschen geografischer Sinn. Man kommt zumindest mal rum, auch wenn es auf der Datenebene vielleicht eher ist, als jetzt tatsächlich physisch. Da bin ich auch eher Team Fahrrad, aber ja, ansonsten ist das eigentlich so ein bisschen das Rational, wie ich da gelandet bin, aber tatsächlich reingestolpert und sehe es teilweise als Vorteil, dass man diese Outside-In-Perspektive mitbringt, wissend aber auch, dass man ein bisschen demütig sein muss vor der großen Komplexität der Logistikbranche und dass man halt auch immer sehr genau zuhören muss und sich da tief reinarbeiten muss, um auch mit Logistikern auf Augenhöhe sprechen zu können, weil diese Operations ja machen sich nicht von alleine oder sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen diese Attitüde mitbringt, kann man da auch als außenstehender, nicht gelernter Logistiker einen Unterschied machen, hoffe ich.
Würdet ihr denn beide sagen, dass dieses Mindset innerhalb der Logistik in der gesamten Kette im Grunde genommen mehr und mehr vorhanden sein müsste und sollte? Also hier ein kleiner Aufruf auch an diejenigen, die uns ja nicht nur zuhören, sondern auch generell, dass die Logistik mehr aus sich rauskommt, um nachhaltig zu denken, sei es denn durch externen Einfluss, also extern soll jetzt heißen, branchenfremden Einfluss, als aber eben auch durch sich, durch eigenes Zutun.
Schwierige Frage, Herr Land.
Also ich natürlich sollte sie sich immer weiter in die Richtung bewegen, aber man kann wirklich in den letzten 1-2 Jahren sagen, da passiert auch was. Also das Umdenken, was wir vielleicht vor 10 Jahren schon hatten und gesehen haben, was man machen könnte und was man machen müsste, das kommt langsam immer deutlicher auch in den Chefetagen an sozusagen, also weil es einfach um Kunden geht, es geht um Gesetze, es geht aber dann auch zu erkennen, da habe ich einen Hebel, da kann ich auch irgendwie kostentechnisch vielleicht noch was gewinnen und von daher ja gerne mehr, aber auch mal würdigen, dass da schon doch jetzt mal langsam was passiert.
Wenn ich eine Ergänzung machen darf, ich glaube, der Punkt ist total richtig, den Yvonne gerade angesprochen hat, dass es jetzt sozusagen ein Tipping Point gibt, wo das Ganze aus dem rein ideologischen Vordenker, aus der ideologischen Vordenkerbubble vielleicht, wir antizipieren schon mal das, was 2050 irgendwie sein wird und sehen da finstere Wolken am Himmel und deswegen ändern wir unser Verhalten, halt in eine konkrete wirtschaftliche Opportunität sich auch wandelt. Und Kosten ist das eine, klar, weil wir eine stärkere Bepreisung von CO2 langsam spüren, von fossiler Energie. Das ist sozusagen der eine Hebel. Aber was für uns halt auch sehr spannend ist, zu sehen, das Thema grüne Produkte, grüne Transportprodukte anzubieten. Und damit meine ich jetzt nicht zu sagen, wir messen das und dann kompensieren wir das, sondern wir können tatsächlich die Reduktionsmaßnahmen vermarkten und anbieten, möglicherweise zu einem auch etwas qualitativ hochwertigeren Frachttarif. Und das können wir dem Kunden dann auch nachweisen über diese Granularität, über dieses Tracking. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, wo wir dann auch wirklich in die Operative kommen, also wo wir quasi unseren Reporting, und das ist ja alles schön, dass man da Karussell spielen kann, in eine tatsächlich sehr nützliche Tool für Logistikunternehmen gerät, wo man sagt, hey, da können wir gemeinsam eine neue Geschäftsopportunität aufbauen, weil es diese Nachfrage plötzlich gibt. Und das ist jetzt halt erstmalig eigentlich der Fall. Das war früher einfach nicht der Fall, dass man bereit war, für grüne Frachtprodukte überhaupt auch nur einen Cent mehr zu bezahlen.
Wir haben uns eine gemeinsame Abschlussfrage überlegt, die ihr zwar, wo ihr euch die Reihenfolge überlegen könnt, wer zuerst antwortet, aber wir wollen euch zumindest bitten, dass ihr sie beide beantwortet. Und die geht jetzt so ein bisschen weit raus aus eurem konkreten beruflichen Umfeld. Nehmen wir mal an, finde irgendwo eine reiche Erbtante, die es nicht gibt, aber der lässt mir viel Geld und ich gebe euch jetzt jeweils privat 10 Millionen Euro mit der Auflage, das so zu investieren, dass aus eurer Sicht möglichst viel Effekt auf Dekarbonisierung in der Logistik hat. Wofür würdet ihr das Geld ausgeben?
Das ist eine Unglaublich schwierige Frage. Ich rattere gerade die verschiedenen Möglichkeiten, die mir so einfallen, durch und sehe, dass das dann doch eine begrenzte Summe natürlich für das Problem ist. Von daher so rein aus dem Hebel gedacht, womit man am meisten vielleicht bewegen kann, wäre wahrscheinlich tatsächlich das in Bildung, Aufklärung zu stecken. Also zu sagen, wir müssen dieses Thema noch präsenter machen, ohne vielleicht zu dramatisch, sondern einfach fachlich noch früher, schneller, mehr, umfassender, globaler aufklären, was gute, nachhaltiges Verhalten einfach ist, sowohl in natürlich Wirtschaft als auch im Privaten. Das wäre, glaube ich, so der Hebel, wo ich es allerersten sehen würde und vielleicht einen kleinen Teil noch in tatsächlich Governance oder politische Bemühungen, einen Rahmen zu definieren, der mit den schlauesten Leuten besetzt ist, die sich dem Thema vielleicht aus globaler Perspektive und nicht nur aus nationalstaatlicher Perspektive annehmen. Aber ja, sehr schwierig.
Klingt gut. Wenn ich das Geld finde, überweise ich es dir. Yvonne,
was war? Ja, dann setze ich da an. Ich habe auch an Richtung Bildung gedacht. Das haben wir schon so viel versucht. Also ich meine eigentlich, das Wissen ist ja da, aber es kommt nicht da an, wo es ist. Ich würde vielleicht nochmal die Perspektive da rein, also wenn wir einfach unsere Emissionen tracken und dann mal sehen, wo entstehen die größten Emissionen, dann ist es auf der einen Seite im Transport, also je nachdem, was für einen Logistikbereich ich mir anschaue. Und auf der anderen Seite ist es aber auch in den Gebäuden, also wirklich Wärme und Elektrizität. Das sind eigentlich diese drei großen Hebel. Und wenn wir da schaffen, wirklich die Best Practices hervorzuheben, ohne Lobbyarbeit vielleicht, also wirklich mal zu schauen, was ist denn, wo muss es denn hingehen? Das ist zum einen sicherlich irgendwie, das muss in die alternativen Antriebe gehen. Wir müssen den Verkehr ändern und also wirklich mal zu schauen, wo ist der Hebel? Wie können wir das ändern und nicht, was müssen wir alles bewahren? Also, weil ich glaube, wir können nicht alles so weitermachen, wie wir es jetzt machen, nur eben in Grün, das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen umdenken. Und wenn man dann rausarbeitet über die Bildungsprozesse, die Projekte, die dann Tobias mit seinem Geld macht, dann in die Technik zu investieren, dass es dort einfach nicht mehr, dass es gar nicht mehr attraktiv ist, das Alte weiterzuführen. Und auch einfach in dem Gebäudesektor einen besseren Standard zu haben. Also einen sehr viel höheren Standard anzusetzen, Logistikimmobilien auch mal mehrstöckig zu denken und dann nicht immer auf den letzten Pfennig nachher gucken zu müssen, dass es dann einfach doch die Standardimmobilie wird, die es schon seit 20 Jahren ist. Also, dass man dort rein gibt, glaube ich, wäre wichtig.
Und Timo, was würdest du machen?
Boah. das
damit
war
hattest das, du nicht gerechnet.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, also 10 Millionen sind erstmal nicht viel, tatsächlich sogar. Das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Im Vorfeld hatten wir mal darüber gesprochen gehabt und ich dachte, ja, 10 Millionen, aber jetzt so auch bei dem Gespräch und bei den Antworten von Tobias und von Yvonne ist mir auch eingefallen, okay, das ist tatsächlich nicht so ganz viel. Bildung ist ein ganz großer Bereich, sehe ich tatsächlich genauso. Wobei da geht es mir auch tatsächlich in Bildungsreform halt hinein, um auch Nachhaltigkeit erlebbar zu machen. Also tatsächlich Sachen in der Schule halt zu lehren, sei es Gartenarbeit. Also wirklich Sachen, die halt erlebbarer sind, um ein besseres Verständnis für Natur halt einfach auch zu bekommen. Weil ich glaube, da haben wir uns in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr weit entfremdet. Also das ist ein großes Themengebiet. Ansonsten, wenn ich mir die Emissionen angucke, die so passieren und auch die politische Diskussion ein wenig verfolge, gibt's das große Thema der Mobilität und was Yvonne gerade angesprochen hat, der Häuser als solches. Also ich denke, ein Großteil der Gelder würde tatsächlich in die Transformation der Gebäude halt reinfließen. Aber da sind 10 Millionen nicht ausreichend.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Runde und gehen zurück, das Geld verdienen, was wir dafür brauchen. Ja. Yvonne und Tobias, wir danken euch ganz herzlich. Das war sehr interessant, sowohl mit euch über das Projekt zu sprechen, nochmal zu verstehen oder auch zu transportieren in diesem Podcast, warum das vielleicht doch relevant ist, nicht good enough zu sein in Daten, sondern vielleicht doch ein bisschen besser, weil man das eben nutzen kann für andere Dinge. Und auch danke für eure Bereitschaft, unsere eher philosophischen Ausschweifungen zum Ende hin mitzugehen. Ganz viel Erfolg für eure weitere Kooperation und wir hoffen natürlich, dass Yvonne ganz viel mehr Low-Carbon-Transport abwickelt und Ship Zero zukünftig auch im Grunde indirekt bei anderen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß
Danke
gemacht.
euch. Mir auch.